bitte, Sie langsam aber sicher Platz zu nehmen, damit wir pünktlich starten können.
This meeting is being recorded.
Wunderbar. Oben nehmen noch die letzten Platz. Erstmal vorab ein herzliches Willkommen an alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Sportausschuss. Und ich begrüße von Seiten der Bundesregierung unseren parlamentarischen Staatssekretär Sören Barthol. Vielen Dank an die Expertinnen und Experten, dass sie sich bereit erklärt haben, ihre Expertise heute hier zur Verfügung zu stellen. Das Fachgespräch, was wir jetzt für eine Stunde führen, wird im hauseigenen Parlamentskanal live übertragen und zusätzlich wird diese Anhörung aufgezeichnet. Das heißt, sie steht auch nachher noch als Internetangebot des Deutschen Bundestages zur Verfügung. Wie bei Anhörungen üblich, wird nach dieser Sitzung ein Wortprotokoll erstellt, das später ebenfalls auf der Webseite einzusehen ist. Haben wir nicht genug Sitzplätze hier irgendwie heute, ne? Ja, dann die CDU hat Platz, dann alle mal. Ja, wunderbar, gut. Also, unter der Ausschussdrucksache 2024-262, mal große Aufregung hier heute irgendwie im Raum, ne? Eine freudige Erregung über das schöne Wetter, liegt Ihnen ein schriftlicher Bericht des BMWSB zum Thema Sportstätten vor, insbesondere zum Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Die geladenen Sachverständigen haben schriftliche Stellungnahmen übersandt, wofür ich im Namen aller Ausschussmitglieder danke. Diese wurden ebenfalls verteilt, und zwar unter den Nummern 2024, 261 A bis D. Auch diese sind im Internet auf www.bundestag.de/bau veröffentlicht. Wir würden mit den Eingangsstatements der Sachverständigen von jeweils 3 Minuten beginnen. Sie können hier oben, ist für Sie ein bisschen schwer zu sehen, aber man kann die Uhr unten links auf dem Bildschirm verfolgen, damit man sich ein bisschen einordnen kann. Ich würde Sie in alphabetischer Reihenfolge aufrufen und freue mich sehr, dass wir heute Professor Dr. Robin Kähler, Vorsitzender IAKS Deutschland e.V., begrüßen dürfen. Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank. Können Sie mich gut verstehen? Gut, 3 Minuten, das ist schon sehr sportlich, aber da sind wir beim Thema. Frau Vorsitzende, ja, die Leinen sind sehr kurz in Ihrem Haus. Ne? Dann komme ich etwas näher ran. Vielen herzlichen Dank. Also als erstes schon mal die Tatsache.
Entschuldigung, ich muss Sie noch mal unterbrechen. Sie müssen auf den Knopf drücken, weil wir machen, dadurch, dass wir ein Wortprotokoll machen, wird das aufgezeichnet.
Erleuchtet. Erleuchtet.
Okay, perfekt.
Aber dann schalten Sie die Uhr bitte jetzt wieder neu. Genau, das Prozedere. Erstmal dir herzlichen Dank, dass Sie überhaupt da sind. Es ist das erste Mal, dass sich der Bauausschuss überhaupt mit Sportstätten befasst. Und das zeigt doch genau, dass Ihr Thema Sportstätten, Stadtentwicklung im Grunde genommen in der Existenz dieses heutigen Ausschusses schon präsent wird. Und das erste große Thema im Grunde genommen hier schon offen liegt, dass die Themen heutzutage Sportstätten oder Sport und Bewegung grundsätzlich nur noch interministeriell, nur noch interdisziplinär, nur noch intersektoral lösbar und diskutiert werden müssen. Sport und Bewegung ist ein Querschnittsfach. Die letzten 100 Jahre hat man das nicht gesehen, aber die sind vorbei und Sie sind ja noch sehr jung. Sie haben das ja alles noch vor sich. Das heißt also, Bauen, Soziales, Gesundheit, Stadtplanung, Umwelt, das sind Dinge, die unmittelbar zusammengehören bei dem Thema Sport und Bewegung. Und zwar deswegen, weil Sport und Bewegung aus Sicht der Menschen unterschiedlich wahrgenommen wird und angesprochen wird. Das ist der Punkt. Und es wird, wenn Sie nur das Thema Bildung nehmen, die Lehrpläne haben sich völlig geändert, damit haben sich aber auch die Sportunterrichtsinhalte geändert. Oder wenn Sie die Verkehrsplanung sehen und sich für Radwege einsetzen, dann ist das auch gleichzeitig ein sportliches Thema. Oder wenn es um Bewegung geht im Rahmen des Entwicklungsplans Sport, wir haben sehr bedauert, dass der Gesundheit das separat hat. Aber das Thema Bewegung gehört in die Kita, in die Bildung, in die Schulen, gehört in die Jugendzentren, gehört in die Quartiersmanagement, gehört sowohl in Soziale wie auch in Wirtschaft und Umwelt hinein. Das heißt, die zukünftige Befassung mit dem Thema, Frau Vorsitzende, ist grundsätzlich immer ein interdisziplinäres. Und wir plädieren sehr dafür, dass doch sehr bald irgendwie auch alle Ausschüsse zusammen sind und sich damit beschäftigen. Da will ich gleich eine Forderung stellen, die wir schon lange Jahre stellen. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass Sie einen Sachverständigenrat auch haben, also ein Gremium, das Sie darin berät, die wirklichen Grundlagen dafür auch zu erarbeiten. Nämlich Ihre vielen Fragen, die Sie gestellt haben, sind sehr klug gewesen, sehr weise. Aber Sie zeigen auch, dass Sie Wissenswünsche haben. Aber die Antworten haben wir noch nicht so, dass Sie zufrieden heute nach Hause gehen können, sondern wir fordern wirklich, dass die Daten erstmal bezogen auf Deutschland gesammelt werden und so aufbereitet werden, damit Sie eine gute Grundlage für Ihre politische Entscheidung haben. Das ist noch nicht so. Das bedeutet also, Ihre Institutionen, Wissenschaftlicher Dienst oder Bundesinstitut für Sportwissenschaft oder Ihre anderen, die sollten Sie bitte auch mit zu Rate ziehen bei diesem Thema. Und wir schlagen Ihnen vor, dass Sie ein Gremium, ein interministerielles Gremium schaffen, mit dem Auftrag hier, das zu organisieren. Und das zweite Thema, da ich nur 3 Minuten habe, muss ich letztlich das zweite gleich integrieren. Wir haben auch noch nicht die Strukturen, die letztlich das Thema bearbeiten. Insofern Sie ja selbst aus einem Fachausschuss kommen und andere Ausschüsse beteiligt werden müssen, bedeutet das natürlich sofort, sowohl auf der Länderebene wie auf der kommunalen Ebene, ist diese enge Zuständigkeit des Themas Sportstätten der letzten 100 Jahre im Prinzip auch da natürlich so sanktioniert, bis in die Gerichtsentscheidung, Verwaltungsgerichte und wo immer, sodass auch letztlich das Thema selbst strukturell, politisch mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten überhaupt bearbeitet werden kann auf allen politischen Ebenen. Es braucht letztlich auch bezogen auf die Förderprogramme.
Schauen Sie bitte auf die Zeit.
Auf die Förderprogramme bedarf es natürlich auch dann selbstverständlich ein Förderprogramm, was bedarfsorientiert ist und nicht letztlich nur auf ganz bestimmte Sportstättentypen ausgerichtet ist. Die gibt es nicht mehr. Das hat sich so geändert. Und warum? Das will ich Ihnen auch gleich sagen.
Kommen Sie bitte zum Schluss. Bitte? Kommen Sie bitte zum Schluss.
Ja, bedauerlicherweise sage ich Ihnen, die Stellungnahme der IHKS Deutschland hat zum Schluss eine Menge Forderungen und auch dem, bitte lesen Sie durch. Nehmen Sie bitte zum Schluss nur zur Kenntnis, Sport ist so vielseitig geworden, zwischen Land und Stadt, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Herkunftsländern, sodass letztlich Sie nicht mehr vom einheitlichen Verständnis von Sport und Sportstätten ausgehen dürfen, sondern nur von einer hohen Vielfalt.
Danke schön.
Bitte sehr.
Danke, Herr Professor Kähler. Ich leite weiter an Diplom-Ingenieur Ralf Meyer. Er ist Eigentümer Meyer Landschaftsarchitektur, Bund Deutscher Landschaftsarchitektinnen. Bitte schön, Herr Meyer.
Ja, auch von mir. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Meyer aus Köln, Landschaftsarchitekt. Ich vertrete den Bund Deutscher Landschaftsarchitekten. Wir danken uns recht herzlich auch nochmal für die Einladung. Herr Professor Dr. Kähler hat im Endeffekt schon viele Punkte angesprochen, die wir im Endeffekt genauso sehen. Wir haben ja ein Positionspapier gemacht, wo wir die 5 wesentlichen Punkte, die uns jetzt mal auf den Nägeln brennen, nochmal formuliert haben. Also wir haben nachhaltiger Sport bedeutet immer auch verantwortungsvolles strategisches Handeln. Der BDLA fordert im Endeffekt die Politik auch Förderprogramme aufzulegen und Anreize zu schaffen, um Sportfreizeitanlagen, die den Erforderlichen des Klimaschutzes, Klimaanpassung entsprechen, zu modernisieren, zu sanieren und zu planen. Thema Schwammstadt ist natürlich immer ein riesengroßes Thema, gerade egal, ob es jetzt im Außenbereich ist, Städtebau. Das muss halt auch mit berücksichtigt werden. Klimaneutraler Beton wird jetzt verstärkt auch unser Thema demnächst sein, weil wir hauptsächlich Skate- und Bikeanlagen bauen. Ja. Neuinterpretation von vorhandenen Sportanlagen zu multifunktionellen öffentlichen Sport- und Freizeitanlagen ist auch ein Riesenthema, weil wir merken, der Vereinssport wird immer geringer, der vereinsungebundene Sport, öffentliche Freianlagen, Sporträume werden immer mehr genutzt. Die sind natürlich nicht fassbar, weil es die Vereinszahlen nicht gibt. Ja. Also Thema Mountainbike ist ein Riesenthema. Es gibt 16 Millionen Mountainbike-Fahrer, aber Vereine gibt es halt wenig und das wird halt im öffentlichen freien Raum durchgeführt. Was auch wichtig ist, Entstehung temporärer Sportparks, Nutzungen, Zwischennutzungen, die man vielleicht für 3, 4, 5 Jahre nutzen kann. Ja, da kann man informellen Sport ausüben. Es gibt die ganzen Sportarten, die man mittlerweile als Trendsportarten eigentlich betitelt, die eigentlich keine Trendsportarten mehr sind, sondern etablierte Sportarten sind. Das Problem ist bei den Sportarten, es gibt keine verlässlichen Zahlen für Vereinszahlen. Das heißt, man läuft, es gibt alle, die laufen gehen am Meer, am Rhein, an der Spree, die kann man eigentlich vereinsmäßig nicht fassen. Die Corona-Pandemie hat eigentlich gezeigt, wie wichtig Freiräume und Sportaktivitäten sind. Sie übernehmen eine wichtige physische, psychologische Ausgleichsfunktion. fernab vom Verein einfach, der klassischen Vereinsstrukturen. Es sollten mehr Outdoor-Möglichkeiten angeboten werden. Mountainbike hatte ich gerade angesprochen, da gibt es Gravelbike, da gibt es Yoga, Pilates, Skateboard, BMX, alles Sportarten, die draußen im Freien ausgeübt werden. Was natürlich auch noch wichtig ist, oder gerade für uns als Landschaftsarchitekten, ist halt, klimagerechte und belastbare Infrastruktur zu entwickeln. Das heißt nachhaltig.
Eine Punktlandung. Herzlichen Dank. Sie holen die Zeit ein bisschen ein. Das ist gut. Zugeschaltet per WebEx ist uns Herr Dr. Alex Mommert, Referent für Sportpolitik beim Deutschen Städtetag. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung zum heutigen Fachgespräch. Vorgestellt wurde ich gerade von der Vorsitzenden dankenswerterweise, deswegen kann ich mir das an dieser Stelle sparen. Zu den übermittelten Fragen, die vorab gekommen sind, habe ich versucht, umfassend schriftlich Stellung zu nehmen, weshalb ich mein Eingangsstatement für einige grundsätzliche Punkte nutzen möchte, die darauf abzielen, darzustellen, warum die Förderung des Sports und der Sportstätten eigentlich so bedeutsam ist. Das sind vier Funktionen, auf die ich abheben möchte, und ich fange an mit der Funktion der Gesundheitsförderung. Meine Damen und Herren, der Mangel an Sport und Bewegung liegt weltweit auf Platz 4 der wichtigsten Mortalitätsrisikofaktoren. Sport hilft dabei nachweislich gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Diabetes, vielen Krebsarten und natürlich auch einer ganzen Reihe von psychischen Erkrankungen. Die Gesundheitsausgaben in Deutschland sind in 20 Jahren, haben sie sich mehr als verdoppelt und liegen bei nunmehr 500 Milliarden Euro jährlich. Dabei haben wir mit dem Sport das volkswirtschaftlich günstigste Mittel zur Stärkung der individuellen Gesundheit zur Hand. Wir müssten es nur besser nutzen. Die zweite Funktion, die begründet, warum wir den Sport fördern sollten, ist die Bildungsfunktion. Kinder und Jugendliche brauchen Sport für gesunde und erfolgreiche körperliche Entwicklung. Gesichert ist auch, dass auch die kognitive Entwicklung davon profitiert, wenn sich Kinder und Jugendliche sportlich betätigen und ausreichend bewegen. Hinzu kommt natürlich, dass ein inaktiver Lebensstil in jungen Jahren auch eine inaktive Lebensweise als Erwachsener nach sich zieht, womit ich dann die Gesundheitsprobleme bekomme, die ich unter erstens bereits angesprochen habe. Dem Sport kommt aber auch eine wirtschaftliche Funktion zu. Der Sport ist ein Wirtschaftsfaktor, und damit meine ich nicht nur den zuschauerintensiven Profisport, sondern auch und explizit den Breitensport. Denn absolut stehen jedem staatlich investierten Euro für den Sport fast 5 Euro an privaten Ausgaben gegenüber. Sportförderung ist damit auch effektive Binnenmarktförderung. Die sozialen Funktionen des Sportes, auch auf die möchte ich noch ganz kurz eingehen. Klar ist, dass Sport zentrale Werte unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens vermittelt. Fairness, Gleichberechtigung, Toleranz, aber auch Leistungsgedanke und Wettbewerb werden hier vermittelt. Der Sport ist leicht zugänglich und anschlussoffen und gilt damit zu Recht als Integrationsinstanz. Und der Sport bietet auch darüber hinaus vielfältige Begegnungsmöglichkeiten. Das erlaubt soziale Bindungen und ist damit ein wichtiges Mittel gegen die Vereinsamung. Meine Damen und Herren, daher ist meines Erachtens die Sportförderung für uns alle essentiell. Für die Sportausübung sind die Sportstätten essentiell, egal ob Schulturnhalle, Schwimmbad oder beleuchtete Joggingstrecke. Und damit möchte ich schließen und freue mich auf Ihre Fragen und den vertieften Austausch. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Als nächstes rufe ich auf Frau Michaela Röhrwein. Sie ist Vorständin Sportentwicklung Deutscher Olympischer Sportbund. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende Weser. Auch ich freue mich sehr, dass wir heute hier eine Premiere feiern können und das erste Mal das Thema Sportstätten und Stadtentwicklung thematisiert wird. Wir wissen, die wir aus dem Sport kommen, um die Dringlichkeit. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass was Herr Professor Kehler gesagt hat, dass die Schnittstelle... Ja. Es leuchtet, genau. So vielleicht besser. Super. Gerne. So, die Schnittstelle Sportstätten und Stadtentwicklung hat eine herausragende Bedeutung. Das haben wir gerade gehört. Und wir haben auch gerade gehört, dass Sport ein Querschnittsthema ist. Ich möchte einmal aus meiner Position heraus auch den Fokus darauf lenken, wie Sport strukturiert ist. Wir haben einmal das individuelle Sporttreiben, das haben wir gerade gehört, aber ich möchte mit der Mehr aufräumen, dass Sport in Sportvereinen nicht mehr nachgefragt wird. Wir hatten aufgrund der Corona-Pandemie ja einen Einbruch von 800.000 Mitgliedern, weil kein Sport mehr in den Sportvereinen getrieben werden konnte. Wir liegen jetzt bei über 27 Millionen Mitgliedschaften. Das heißt, wir sind auf dem Niveau von vor 10 Jahren, vor Corona. Uns werden sprichwörtlich in den Vereinen die Türen eingerannt. Und der limitierende Faktor sind nämlich zwei. Das ist einmal die Sportstätteninfrastruktur, darüber sprechen wir heute. Und der zweite Faktor, das sind TrainerInnen, Übungsleitende, sprich das Ehrenamt. Wenn wir darauf schauen, nochmal auf unsere Zukunft, die auch den Sport und aber auch unsere Gesellschaft gestaltet. Wir haben 7,3 Millionen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in unseren Sportvereinen. Daher sind Sport und Sportvereine auch mächtige Hebel für Transformationsleistungen, für die Sensibilisierung. Und wir brauchen funktionierende Sportstätten in unseren Quartieren und Gemeinden. Es gibt viele Best-Practice-Beispiele, die einen massiven Zugewinn an Mitgliedern verzeichnen, sobald Sportstätten auch adäquat hergerichtet sind. Das heißt, multifunktional, barrierefrei, aber eben halt auch der Sanierungsstau aufgelöst. Das heißt, ganz schlicht funktionierende Duschen oder WCs. Der Modernisierungsbedarf betrug im Jahr 2018 nach einer Expertise 31 Milliarden Euro, ohne die Dekarbonisierungskosten mit einzurechnen. Ob das jetzt 1 Milliarde mehr oder weniger ist, darüber müssen wir heute nicht diskutieren, aber es zeigt eben den hohen Sanierungsstau. Diese Zahl sollte uns alle beeindrucken und halt auch dafür Sorge tragen, dass wir schnellstmöglich ins Handeln kommen und das bestmöglich mit bürokratiearmen Förderlinien, und dafür bedarf es, das wurde auch schon angesprochen, eine ressortübergreifende Abstimmung und auch eine gute Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Dafür möchte ich heute hier noch einmal werben. Wir haben 5 wesentliche Merkmale herausgearbeitet, die in unserer Stellungnahme zu lesen sind. Das heißt, wir brauchen soziologisch-ökologische Sport- und Bewegungsräume. Wir brauchen bürokratiearme Förder- und Investitionsprogramme und wir brauchen die ressortübergreifende Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Ich danke Ihnen und freue mich jetzt dazu auf die Diskussion. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Wir starten dann in die Frage- und Antwortrunden. Wir haben uns auf 2 Runden geeinigt in der Obleuterunde heute Morgen. Die erste Runde wird 4 Minuten betragen. Die 4 Minuten beziehen sich auf Frage und auf Antwort. Fragen auch an die Bundesregierung würden in dieses Kontingent von 4 Minuten auch reinfallen, weil wir direkt im Anschluss eine recht knackige, nicht öffentliche Sitzung haben. Das heißt, wir müssen pünktlich um 12 Uhr schließen. Die zweite Runde wird wahrscheinlich auf 2 Minuten hinauslaufen. Im Moment haben wir noch 3 Stunden. Aber ich werde mir vorbehalten, die eventuell auf 2 zu kürzen, wenn es dann zeitlich nicht mehr passt. Ansonsten, je kürzer natürlich die Frage, umso länger die Antwortzeit. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Wir starten in die erste Runde. Wer möchte von der SPD beginnen? Der Herr Schisanowski.
Sehr geehrte Frau Weser, besten Dank. Auch nochmal ein Dankeschön ans Ministerium und natürlich heute auch an die Sachverständigen für ihre Berichte und Eingangsstatements. Meine Frage geht an Professor Dr. Kehler. Herr Kehler, neben Ihrem Plädoyer für den Sport allgemein, dem wir, glaube ich, alle auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zustimmen, auch noch mal konkret betrachtet, wie bewerten Sie denn den aktuellen Bestand unserer Sportinfrastruktur? Vielleicht auch noch mal besonders herausgegriffen das Thema auch der Schwimmhallen. Wie bewerten Sie das insgesamt, sowohl qualitativ als auch quantitativ? Und lassen Sie mich das noch mit dem Nachsatz verbinden. Wie hat sich denn vielleicht auch die Bedarfe und die Anforderungen an unserer Sportinfrastruktur aufgrund von einem geänderten Nutzerverhalten in den letzten 10, 15 Jahren verändert? Was sind denn Ihre Anregungen und Einschätzungen dazu? Danke.
Herr Professor Kehler, Sie haben 3 Minuten.
Gut, ganz schnell, weil die 3 Minuten habe ich eben schon erlebt, wie schnell sie vorbei sind. Quantität und Qualität. Also Quantität hat Frau Hörmann schon gesagt. Wir haben bezogen auf den Schulsport natürlich das große Problem, dass letztlich Begeisterung und Lernen von Bewegen nur geht in Räumen, die adäquat sind, die auch wirklich so sind, dass die Kinder und Jugendlichen auch Freude am Sport bekommen. Diese Antwort lassen Sie bitte auf der Zunge zergehen. Nämlich, wir haben aktuelle Untersuchungen gemacht und haben mal nachgefragt, wie die Räume erlebt werden. Und Sie glauben gar nicht, wie schlecht die Räume von denjenigen erlebt werden, die lehren und die darin Sport treiben. Bis zu gesundheitsschädlich. Das liegt daran, dass sie im Grunde gar nicht für diejenigen gebaut worden sind, für die Kinder und Jugendlichen, die zum Beispiel aus armen Gegenden kommen, die nicht bewegungsbegabt sind, die Angst vor Bewegung haben. Und das sind nicht wenige. Allein schon 30-50% der Kinder in der Eingangsuntersuchung ganz bestimmter Stadtteile haben schon Koordinationsprobleme. Das heißt, wir haben im Unterricht schon so viele andere Schüler, denken Sie aus anderen Kulturen. Viele Mädchen der anderen Kulturen, die durften bis jetzt nicht Sport treiben, aber haben Pflichtunterricht. Das heißt, wir haben eine völlig neue Situation, sowohl in den Bildungseinrichtungen als auch in den Vereinen, die natürlich sich weiterentwickeln müssen, um neue Mitglieder in den neuen Bewegungsangeboten auch zu bekommen. Und das bedarf erstmal eine völlig neue Überlegung der Qualität der Sportstätten, der vorhanden, also der Modernisierung, nicht nur der Sanierung, das ist nicht richtig, sondern auch der Modernisierung, der Weiterentwicklung und im Neubau unbedingt bedarfs- und bedürfnisgerecht zu bauen. Das muss eine völlig neue Kategorie sein, die früher nicht so in dem Maße gedacht worden ist, weil man sie nur von der Funktionalität gesehen hat, aber nicht von der Erlebnisqualität. Eine Minute. Bedarf ist also ganz klar, wurde hier schon gesagt, es bedarf neuer Reformen, aber auch da bitte ich Sie um Verzeihung, wenn ich sage, wir haben an sich genug Sportstätten, nach meiner Ansicht nach. Sie werden zum Teil nicht richtig belegt, weil die Historie der Belegungspraktiken in den Kommunen so ist, dass nicht nach Qualität und Nutzung richtig belegt wird. Das kann eine Digitalisierung plötzlich verändern. Und wir haben das Problem, dass letztlich nicht die richtigen Sportstätten in Zukunft sind, sondern dass wir letztlich auch neue Räume brauchen. Die Schulhöfe sind sehr, sehr wichtig als zusätzliche Räume. Die müssen ertüchtigt werden, ganz besonders für urbane Quartiere. Dann die Räume außerhalb, Freiräume, die bis jetzt nicht ertüchtigt worden sind, müssen in den Blick kommen, ganz besonders für Schulen, weil 25% bis zu 70% der Schulen gehen mittlerweile im Sommer raus in den öffentlichen Raum, weil ihre eigenen Sportstätten nicht mehr geeignet sind. Wir haben in Städten, dass Schulen überhaupt keine Sportstätten haben oder halt eben weit transportiert werden müssen. Die Situation ist sehr besorgniserregend, das sollten Sie wirklich wissen. Quantität von der Qualität und von der Weiterentwicklung für eine zukunftsfähige Gesellschaft.
Herzlichen Dank. Frau Zöllner hat als nächstes das Wort.
Ja, lieber Herr Professor Kehler, Sie sprechen mir aus dem Herzen und dafür danke ich Ihnen sehr. Und ich möchte Ihnen auch zusagen, wir sind in der Opposition im Moment und ich gehe davon aus, dass nach diesem flammenden Plädoyer von Ihnen die Bundesregierung ein solches Forum schafft, übergreifend. Und ich verspreche Ihnen, falls das nicht der Fall ist und falls wir wieder einen Regierungsauftrag bekommen sollten, dann werde ich das für Sie organisieren. So, weil das muss unbedingt, ich halte natürlich mein Wort, aber es muss wirklich übergreifend gedacht werden. Und deswegen meine Frage, also Sie haben ja sozusagen die Diktatur der Hausmeister, so würde ich es jetzt mal formulieren, angesprochen. Und das ist das, was mich auch bewegt. Also die Einrichtungen, die wir jetzt haben, und da haben Sie spannende Programme und vielleicht können Sie das ausführen. Sie haben zum Beispiel in Ihrer Organisation die Öffnung der Schulhöfe zu gewissen Uhrzeiten und es gab gute Ergebnisse. Und deswegen wäre mein Anliegen und auch das von uns allen, wir wollen einen integrierten Ansatz, zum Beispiel über die Städtebauförderung, nicht mehr isoliert ein Programm, sondern wirklich in vorhandenen Programmen abrufbar. Was würden Sie uns da raten, dass wir sagen, alles, also ich komme aus der Landwirtschaft, die Permakultur, also alles, was wir haben wenige Ressourcen, muss maximal genutzt werden. Und deswegen, wo können wir Synergien finden, wo wir sagen, vielleicht ist es dann am Ende gar nicht so, so viel Geld, sondern wir müssen es eben anders strukturieren. Was wäre da Ihre Empfehlung? Und danke, dass Sie so wunderbar sind und Ihren Geist mit uns teilen und es inspiriert. Und ich bin sicher auch den Staatssekretär Sören Barthol, der heute für die Bundesregierung da ist.
Herr Professor Kehler, 2:15.
Ja, ich fühle mich übrigens auch umgekehrt inspiriert. Dass Sie da sind, ist für mich ein großes Geschenk für die Thematik auch. Also die Inspiration geht wirklich ernsthafterweise wechselseitig. Ich denke, dass wir für die Zukunft völlig neu denken müssen, bezogen auf die Flächennutzung und die effiziente Nutzung von vorhandenen Flächen. Bis jetzt ist auch der Sportstättengedanke oder der Begriff viel zu eng. Er wird zwischen uns, die hier anwesend sind, als Experten schon wesentlich weiter gesehen. Aber er wird sowohl von der rechtlichen Seite, von gerichtlicher Seite, von den kommunalen Institutionen noch sehr, sehr eng gesehen im traditionellen Normverständnis. Wenn wir, wie Herr Mayer sagt, die Weiterentwicklung im öffentlichen Raum, im informellen Sport, und die meisten jungen Menschen, die hier sitzen, treiben mit Sicherheit auch informell, sie joggen, fahren Rad und was weiß ich was alles, dann ist der öffentliche Raum zukünftig auch ein Bewegungsraum. Er darf aber jetzt nicht umgerüstet werden und neue Konflikte entstehen, sondern ich denke, dass wir sehr behutsam an die Weiterentwicklung der Räume rangehen, weil nämlich der Wandel der Sportform dynamisch ist. Das zeigt zum Beispiel die Radkultur, E-Bike, Pedelecs und alles das, was es gibt. Das hätten wir uns vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Das heißt, wir müssen mit den wenigen Ressourcen, ganz besonders im urbanen Raum, sehr behutsam vorgehen und dafür sorgen, dass sie von vielen Menschen genutzt werden können. Und wir müssen allerdings dafür sorgen, dass es nicht neue Konflikte dadurch entsteht. Ich bin an sich bei Grünflächen nicht dafür, dass große Geräte aufgestellt werden. Dann kommen ganz bestimmte Gruppen hin. Wenn das möglich ist in einem Stadtteil, wo letztlich diese Menschen hauptsächlich sind, das ist was anderes. Das bedeutet, die Planung, die Stadtplanung, die Bewegungsraumplanung muss wesentlich stärker sich darauf konzentrieren, wie die Städte sind, wie die urbane Qualität ist, wie das Wohnviertel ist, wo die Schulen sind, wo das Pflegeheim, das Krankenhaus und die Kitas sind. Daraus wird Planung und nicht einfach nur, wir müssen planen. Würde das schon reichen, Frau Lukacs? Ich freue mich, dass Sie dann hier politisch sich schon auf die nächste Wahl vorbereiten. Ach so, genau. Dass Sie schon warten. Ich freue mich, aber ich bin überzeugt, alle sind dafür, dass Sie es in der nächsten Legislaturperiode ganz vehement aufgreifen. Darauf freuen wir uns sehr als Experten.
Herzlichen Dank. Auch die jetzige Bundesregierung nimmt es ja durchaus auf und auch der Ausschuss heute. Deswegen gebe ich jetzt mal das Wort weiter an Frau Schröder.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich möchte auch gerne unsere Sachverständigen danken für ihre Zeit, für ihre Stellungnahmen, die wir sehr aufmerksam gelesen haben. Herr Professor Kehler, erlauben Sie mir einen kleinen Hinweis. Wir in der Stadtplanung versuchen immer gemischte Quartiere zu ermöglichen und bauen Sportgeräte deswegen gerne überall hin, weil wir natürlich weil wir eine breite Bevölkerungsschicht je Quartier in der Stadtplanung abbilden wollen. Tatsächlich möchte ich jetzt mal auch vom urbanen Raum auch noch mal ein bisschen den Fokus mit auf den ländlichen rücken, wo wir noch oft noch stärker klassischere Vereinsstrukturen haben, wo wir eben Sportstätten haben, die saniert werden müssen. Also ich glaube, die Situation der Sportstätten ist etwas anders. Und ich würde Frau Röhrbein gerne fragen, wie der Sanierungsstau, also Sie haben ja eine sehr hohe Zahl von Sanierungsstau genannt, wie der ist und was es hauptsächlich an baulichen Defiziten gibt. Wir kennen das ja alle, dass zum Beispiel Duschen nicht mehr vernünftig sind, Umkleiden nicht modern, nicht barrierearm gestaltet sind, sodass nur bestimmte Altersgruppen daran teilnehmen können. Und ich erlebe das selbst in meinem Dorf. 7000 Einwohner sind über 1000 Menschen im Stillinger Turnverein. Und dort werden bauliche Maßnahmen eben auch oft im Ehrenamt durchgeführt. Und ist es eingerechnet, diese Eigenleistung, die dann auch zum Beispiel betrieben wird bei den Sportstätten? Vielen Dank.
Frau Röhrbein, bitte.
Genau, also wenn wir einmal noch mal draufschauen, wer in Vereinen ist und wie viele, also 50%, jedes zweite Kind ist in einem Sportverein. Es gibt natürlich Differenzierungen zwischen dem städtischen Bereich und dem ländlichen Bereich, aber auch in den Städten sind viele Kinder und Jugendliche im Verein organisiert und meines Erachtens auch nach wie vor immer noch die soziale Tankstelle, die Kinder auch gerade in Städten brauchen. Aber in den Vereinen, da stimme ich Ihnen durchaus zu, ist es tatsächlich so, dass die Vereine in der Regel kleiner sind und dadurch bedingt auch eher ehrenamtlich geführt sind. Wir waren erst kürzlich in Hanau bei einem Verein, die haben für 13 Millionen gebaut, rein ehrenamtlich. Eine ehrenamtliche Person hat das mal ausgerechnet, hat 4.500 Arbeitsstunden reingesteckt, rein ehrenamtlich, um einen Bau mit zu betreuen. Die Bezifferung im Grunde, also diese 31 Milliarden Euro, und man kann ja im Grunde noch mal die gleiche Summe nehmen für die Kosten der Dekarbonisierung. Also wir reden einfach über eine große Anzahl,
die differenziert. Also da kann man nicht genau sagen, es liegt jetzt im Grunde halt nur daran, dass im Grunde die Fenster saniert werden müssen oder die Dächer oder und, und. Und es ist auch zu konstatieren, Herr Kehler hat das ausgeführt, dass es heute auch andere Sportstätten braucht. Also das heißt, wir plädieren, das ist auch das Kerngeschäft von Herrn Mommert, dass es immer eine Sportentwicklungsplanung gibt und auf Basis der Sportentwicklungsplanung dann geschaut wird, welche Sportstätten gebraucht werden, wie sich das Sportverhalten vor Ort verändert hat, welche Bedarfe da sind. Das kann auch von Dorf zu Dorf tatsächlich unterschiedlich sein. Von daher plädieren wir ausdrücklich dafür, wenn es Förderlinien gibt, dass es dann eine Bund-Länder-Vereinbarung gibt, dass die Länder Mittel bekommen und diese Mittel dann vergeben werden auf der Basis von einer Sportentwicklungsplanung, die vor Ort in den Kommunen durchgeführt werden müssen. Das ist bislang noch nicht verpflichtend. Das einzige Land, was es sich verpflichtend gegeben hat, ist das Land Thüringen. Da ist es so, dass tatsächlich keine Förderlinie oder keine Mittel weitergegeben werden, ohne eben die Sportentwicklungsplanung. Von daher, das wären für uns die Kriterien, nach denen dann halt auch Förderlinienmittel ausschöpfen.
Herzlichen Dank. Und ich erteile das Wort Herrn König.
Willst du? Frau Bachmann.
Dann nehmen wir Frau Bachmann. Genau. Also, vielen Dank, dass Sie da sind. Für den Bericht der Bundesregierung kann ich mich eigentlich fast nicht bedanken. Sport ist wichtig für Volk und Gesundheit, das wissen wir hier alle. Die Bundesregierung, die zeigt aber tatsächlich, dass ihr der Sport ganz offensichtlich nicht so wichtig ist und dass immer noch so viel Unklarheit herrscht. Wir haben einen Investitionsrückstand von 30 Milliarden und 230.000 Städten und die Sachverständigen, und dahin gehen jetzt auch die Fragen, haben teilweise sehr, sehr gute, sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie die Finanzierung, wie die Förderung von Sportstätten aussehen könnte. Meine erste Frage, Teilfrage daher gerne an den Herrn Mommert. Sie sagen tatsächlich, dass es mangelt an Mittelausstattung und an der Ausgestaltung der Fördermittel, die wir bisher haben. Sie sind nicht zielgerichtet und Sie streben eine sehr sinnvolle Budgetlösung an. Können Sie das bitte noch mal kurz hier darlegen, wie Sie sich das ganz genau vorstellen und wieso Sie davon ausgehen, dass das sehr zielgerichtet sein kann? Und an den Herrn Professor Kehler ganz kurz. Im Bericht der Bundesregierung steht auch, dass der Sportatlas, wir kennen, haben alle davon gehört, der ist ja geplant, noch nicht so umgesetzt. Könnten Sie sich vorstellen, dass das ein Vehikel sein könnte, um der Regierung zukünftig eine sehr konkrete Übersicht zu geben, was für Sportstätten welchen Mangel haben? Oder würden Sie sagen, es braucht auch da etwas anderes? Danke für die Konkretisierung.
Für die zwei Antworten jetzt 2,5 Minuten. Ich erteile Herrn Mommert zuerst das Wort.
Vielen Dank. Ich versuche, nur 50% der Zeit zu benutzen. Ja, im letzten halben Jahr erreichten uns viele Fragen nach Möglichkeiten des Bürokratieabbaus im Bereich von Förderprogrammen. Und der Budgetansatz ist natürlich ein Stück weit diesen Bürokratieabbau bis zum Ende in letzter Konsequenz zu Ende gedacht. Ich habe keine Eigenmittel. Ich habe keine Überzeichnung in dem Sinne. Ich habe keine Fehlanreize. Ja, also fördere ich zum Beispiel den Umbau auf LED bei Sportplätzen draußen. Das ist eine tolle Sache. Aber im Zweifel fördere ich eben auch den Sportplatz, der in 2 Jahren dicht gemacht wird, mangels Bedarf. Das sind einfach Dinge, die ich beim Budgetansatz so nicht habe. Und dass der nicht ganz utopisch ist, zeigt ja auch, dass manche Länder diesen Ansatz, also den Ansatz einer Sportpauschale, bereits fahren. Dort ist er allerdings nicht auskömmlich und deswegen würden wir uns hier auskömmliche Budgets wünschen. Bedarfsgerecht wird das Ganze dadurch, Frau Röhrbein hat es gerade angedeutet, dass wir schlussendlich das Ganze nur einsetzen können für Maßnahmen, die sich aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, die also valide und auf empirischer Basis einen Bedarf auch bedienen. Danke.
Herr Professor Kehler, bitte.
Ja, ganz kurze Antwort dazu, weil an sich Sie kennen ja den Sport, den digitalen Sportstättenatlas in Deutschland. Das ist notwendig, auf jeden Fall. Es fehlen wirklich Daten. Es fehlen Daten und damit fehlt auch ein Identifikationssystem, letztlich bezogen auf Sportstätten, Sporträume. Und ganz besonders im Blick auf die Weiterentwicklung der Kommunen, sowohl im ländlichen als auch im urbanen Raum, ist es ganz notwendig, diese Dinge aufzunehmen und neu zu strukturieren, um ihnen eine Grundlage für Regelungen, für eine bessere Sicht auf diese Thematik zu bekommen. Das Zweite ist auch, den Versorgungsgrad festzustellen, wobei allerdings die Autonomie der Kommunen natürlich immer auch vom Bedarf her, von dem lokalen Bedarf her mit einbezogen werden muss, wenn es darum geht, was wird tatsächlich gebaut. Aber sie brauchen wirklich Grundlagen und die sind momentan noch nicht vorhanden für ihre politische Entscheidung. Deswegen ist es wichtig, auch den digitalen Sportstätten, also das über die nächsten Jahre auch weiterhin durch Sie zu fördern.
Herzlichen Dank, Herr Boginski.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch noch mal ein großes Dankeschön an die Expertinnen und Experten. Ich glaube, Sie rennen bei uns offene Türen ein. Wir alle wissen um die Bedeutung des Sports für die Bevölkerung, für die Menschen in den Kommunen. Ich will aber gleich von vornherein darauf hinweisen, dass ich immer denke, Sie haben mir den integralen Charakter noch mal herausgestellt. Es kann nur eine Gemeinschaftsaufgabe von Kommunen, Bundesländern und Bund sein. Das müssen wir also erstmal als Grundlage haben. Und da muss auch jeder seinen Part leisten. Die Kommunen müssen de facto die Daten, die Fakten erstmal geben. Und dann müssen die Länder mindestens äquivalent zum Bund auch bereit sein, Fördermittel zur Verfügung zu stellen. Und ich finde schon, dass der Bund sich diesbezüglich bemüht, in den letzten Jahren immer wieder Programme aufzulegen, um gerade im Bereich Sport Förderungen hinzugeben. Und da habe ich eine Frage an Herrn Mommert. Sie weisen ja darauf hin, dass das aktuelle Förderprogramm des SJK das einzige Förderprogramm des Bundes darstellt. Im Bericht der Bundesregierung habe ich gelesen, dass auch andere Bundesprogramme wie Bundesförderung für effiziente Gebäude grundsätzlich zur Verfügung stehen. Gibt es da aus Ihrer Sicht bürokratische oder andere Hürden, das in Anspruch zu nehmen für die Kommunen? Das Gleiche gilt für die Städtebauförderung. Auch dort soll es durchaus möglich sein, Mittel für Sportstätten einzusetzen. Inwieweit machen Sie davon Gebrauch, beziehungsweise wo liegen die Hürden, um es nicht machen zu können?
Herr Mommert, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ja, SJK ist das aus unserer Sicht einzige Programm, mit dem Sportstätten tatsächlich umfassend saniert werden können. Es stimmt, auch bei den anderen eben angesprochenen Programmen können im Zweifel können Maßnahmen an Sportstätten durchgeführt werden, insbesondere im kommunalen Bereich ist das dann über öffentliche Gebäude in der Regel auch gar kein Problem. Problematisch wird es dann, und das wird ja auch häufiger getan, dass in der zweiten Instanz im Endeffekt auch Vereinssportstätten über eine kommunale Förderung logischerweise auch saniert werden. Und spätestens da haben wir mit den Förderprogrammen dann Probleme. Bei SJK geht das über den Mittler Kommune. Können Sie die zweite Frage noch mal wiederholen? Entschuldigung.
Ich hatte noch mal darauf hingewiesen, dass auch die Städtebauförderung durchaus Möglichkeiten gibt, für Sportstätten einzusetzen. Die Frage, die mich dabei noch bewegt, sind die bürokratischen Hürden einfach zu hoch, um solche Programme für Sportstätten zu nutzen?
Ja, deswegen ja, vielen Dank für die Wiederholung und entschuldigen Sie bitte, das ging eben zu schnell. Deswegen ja der Budgetansatz. In dem Moment kann ich wirklich unabhängig von Städtebauförderkulissen, kann ich unabhängig von sonstigen Vorgaben, kann ich wirklich tatsächlich die Quartiersentwicklung vorantreiben mit der integrierten Sportentwicklungsplanung, also einen integrierten Stadtentwicklungsprozess vollziehen, weiß ganz genau, habe Planungssicherheit, welche Mittel mir zur Verfügung stehen, muss nicht darauf schielen, dass ich eventuell für meine Planung schlussendlich eine Förderung, inwieweit auch immer, erhalte. Also es bietet einfach Planungssicherheit und damit eben auch einen viel sinnvolleren Stadtentwicklungsprozess, eine viel sinnvollere zukunftsorientierte Entwicklungspolitik meines Erachtens. Und deswegen eben als Gegenentwurf dieser Budgetansatz, der zugegebenermaßen die bürokratischen Hürden auf ein extremes Minimum reduziert.
Herzlichen Dank. Das war eine Punktlandung. Wir würden jetzt in die zweite Runde starten. Ich würde vorschlagen, 2 Minuten. Herr Schisanowski, machen Sie auch wieder. Gut.
Ja, besten Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne die Diskussion um die Sportförderpraxis des Bundes fortsetzen mit einer Frage an Professor Dr. Kehler. Herr Kehler, was sind denn Ihre Anregungen für eine zukünftige Sportförderpraxis des Bundes? Vor allem auch, welche Zielrichtung sollten wir denn Ihrer Meinung nach schwerpunktmäßig am besten verfolgen? Und die formale Nachfrage, die Herr Boginski schon thematisiert hat, was sind auch Ihrerseits Praxiserfahrungen und Anregungen für Antragstellung, Stichwort unkomplizierter und unbürokratischer?
Herr Professor Kehler.
Die Kriterien sollten zukünftig noch mehr sein als bisher, obwohl Herr Mädchen ein exzellenter Fachmann ist, der letztlich natürlich sehr darauf achtet, dass letztlich bedarfsorientierter vergeben wird. Allerdings, wie Sie sehen, sind die Bedarfe so vielseitig geworden, dass es wesentlich wichtiger ist, die Bedarfe derjenigen einzuholen, die letztlich die Sportstätten und Sporträume nutzen und nicht letztlich durch über politische oder andere Kriterien letztlich dann gesagt wird, was notwendig ist. Bevorzugt werden ja meistens die Kommunen, die schon fertige Programme oder Förderungstatbestände erarbeitet haben. Und das sind die großen Städte. Die kleineren sind überhaupt personell gar nicht in der Lage, das auch zu bewerkstelligen. Sie müssen sowas meistens auch extern vergeben, was wiederum Kosten macht. Die engen Zeitgrenzen sind auch ein Hinderungsgrund. Also bedarfsorientiert. Das Zweite hatten Sie schon gesagt, dass letztlich unbedingt die Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen grundsätzlich verbessert werden muss. Natürlich klagen die Kommunen und die Länder auch gegen sie. Und das Spiel kennen wir. Ich bin im Ausschuss, Bund-Länder, im Länderausschuss dort als Gast immer. Und da klagen auch die Länder mit Recht auch. Aber mein Gott, Klagen gehört zum Geschäft. Wichtig ist letztlich, dass man zusammenarbeitet. Aber da gibt es zu wenig Arbeitsgruppen im Grunde genommen, die letztlich dieses Thema mal diskutieren und nicht nur unter dem Aspekt des Föderalismus suchen, um letztlich die Verantwortlichkeiten wieder dann abzugeben und damit die Mitteldiskussion wiederum dann zu töten. Man sieht es ja auch beim Entwicklungsplan Sport. Der ist gescheitert. Warum? Weil sich Bund, Länder und nicht miteinander verständigt haben, inklusive der Sportorganisationen. Ist eine Katastrophe. Wir haben hier den Plan, ich gebe ihn gerne nochmal zur Kenntnis, Sie haben eine Grundlage für die nächsten Jahre, mit der können Sie arbeiten. Das gibt es. Es wurde nicht verabschiedet. Nur das mal als Ergebnis.
Dankeschön.
Also wir können Ihnen die Kriterien gerne noch mal nennen.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Wir hatten gerade einen Wechsel bei der Bundesregierung. Ich begrüße recht herzlich Staatssekretärin Kaiser in unserer Runde und würde fliegenden Wechsel war das. Wer spricht von der CDU, CSU? Noch mal Frau Zöllner.
Ich hätte noch mal...
Okay, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Meine Frage an Herrn Mayer. Herr Mayer, Sie sprechen von Neuinterpretationen vorhandener Sportanlagen. Aus welcher Motivation werden die oder wollen die Kooperationspartner diese Neuinterpretation? Und an Herrn Mommert meine Frage. Können Sie der Bericht der Bundesregierung ist ja ehrlicherweise sehr dünn. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Verteilgröße, Gemeindegröße, Stadt, Land? Gibt es da eine Verteilsystematik? Haben Sie da Zahlen? Können Sie da Zahlen liefern? Und Sie haben eben angesprochen, der Budgetansatz, also weg von der Föderalitis, die wir ja haben, Förderprogramm A, B, C und D und noch so weiter und so fort. Ist das der richtige Ansatz, der Budgetansatz, oder braucht es grundsätzlich noch mal einen ganz anderen Gedanken? Also bräuchten wir eine Kommission, die sagt, wir setzen diesen Haushaltstitel auf Länderebene ganz anders an?
Okay, jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich fange mal mit Herrn Mayer an.
Okay, ich versuche es kurz zu halten. Neuinterpretation. Also wir erfahren halt als Landschaftsarchitekten, multifunktionale Anlagen, vereinsungebundene Sportarten sind halt im öffentlichen Freiraum, werden gerade verstärkt gefordert und genutzt. Das heißt, die klassischen aus vier Sportplätzen, Aschenplätzen, macht man meistens einen Kunstrasen oder zwei Kunstrasen. Und die anderen Flächen können multifunktionell genutzt werden. Das heißt, auf so eine Anlage wird Skateboard, BMX, Beachvolleyball, Pumptrack, Fußball, Basketball. Das sind also die klassischen Anlagen, die derzeit gefordert und genutzt werden. Und man muss halt einfach überlegen, man darf halt auch nicht zu langfristig planen für 20, 30 Jahre. Man muss halt auch Räume offen lassen für verschiedene Möglichkeiten einfach, wo wir heute einfach noch nicht dran denken. Ich weiß, das ist schwierig, aber das Verhalten der letzten 20, 30 Jahre zeigt, dass eigentlich eine Planungssicherheit für Freizeitanlagen eigentlich fast nicht mehr möglich ist.
Muss flexibel darauf reagieren. Jetzt sind wir schon 20 Minuten über die Zeit. Ich würde jetzt Frau Schröder das Wort erteilen.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dann mache ich es relativ flott. Mich interessiert natürlich dieser Aspekt, wie wir Sportstätten, die ja, also den Aspekt, dass die auch nur kurzfristig genutzt werden, weil sich eben Trends oder Nutzungsarten ändern, eben baukulturell und auch für die Klimaanpassung nutzen können. Also wir haben in dem Programm Klimaanpassung in urbanen und ländlichen Räumen zunehmend auch Sportstätten gefördert, zum Beispiel um Schwammstadtkonzepte, Freizeiteinrichtungen und so auszuführen. Welche Potenziale sehen Sie? Und dann haben wir natürlich auch nach den schrecklichen Hochwassern immer wieder die Frage nach Materialien, nach Kunstrasenplätzen. Was gibt es dort in der Materialforschung an Alternativen? Vielleicht Herr Mayer und vielleicht einmal Sie, Frau Röhrbein, gerne. Danke.
Herr Mayer zuerst.
Ja, okay. Ja, es gibt ja jetzt, Beton soll ja klimaneutral gemacht werden. Man muss halt gucken, dass man Materialien verwendet, die halt auch langlebig sind, die nicht alle paar Jahre erneuert werden. Kunstrasen hat man früher auch gesagt, das hält 15, 20 Jahre. Mittlerweile weiß man, dass es nach 8 Jahren entsorgt werden muss. Das ist halt auch Sondermüll. Die Materialauswahl ist natürlich entscheidend, aber wir merken halt als Planer, Landschaftsarchitekten, immer wenn ein Baum gepflanzt wird, kriegen wir meistens zu hören, auch im Kunstrasenplatz, der macht Dreck. Also das Verhalten muss sich eigentlich oder das Bewusstsein muss sich eigentlich auch ein bisschen ändern von den Menschen, weil Grün gehört halt dazu, Natur und Wasser, Wasserspeicher, Schwammstadt wird zwar immer verwandt, aber man muss halt ressourcenschonend planen und bauen. Das heißt, man muss es auch so sehen.
Lassen Sie ein paar Sekunden noch über.
Ja, für die Frau Röhrbein.
Okay, gut.
Ja, Frau Röhrbein, Sie haben noch 15 Sekunden.
Also die, wir haben im vergangenen Jahr eine Umfrage gemacht bei den Vereinen im Hinblick auf die Energieträger, die sie nutzen. Das ist zum Beispiel ein Potenzial. Wir haben 80 bis 90% werden halt noch von fossilen Energieträgern bespielt in den 230.000 Sportanlagen, die wir ja haben. So von daher, das ist ein Riesenpotenzial, wenn wir darüber sprechen, wir wollen die Karbonisierung vorantreiben. Wir haben auch schon eine Erhebung gemacht, da sind wir mit dem Bundesumweltamt zusammen im Hinblick halt auf Biodiversifizierung. Riesenpotenzial. Wir haben Riesenpotenzial auf Flachdächern im Hinblick halt auf Photovoltaik.
Frau Röhrbein.
Und wir haben genau eine Überzeichnung des Programms, des SJK-Programms, was ausweist, wenn man sich die Anträge anschaut, dass genau auf eben energetische Sanierung gesetzt wird.
Dankeschön.
Also von daher, davon brauchen wir mehr.
Danke. Herr König.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Ausarbeitung und für die bisher geleisteten Antworten. Am Anfang mal ein bisschen Mut zur Wahrheit. Also das Thema ist schon seit geraumer Zeit hier in der 19. Wahlperiode besprochen worden. Wir haben im Sportausschuss letztens eine öffentliche Anhörung am 12.10.2022 zu dem Thema gehabt. Wir von der AfD-Fraktion haben einen Antrag, der einzige Antrag, der im parlamentarischen Verfahren ist, der den gesamten Investitionsstau von über 30 Milliarden adressiert, nämlich mit einem Umfang von 40 Milliarden. Wir wollten den, wie es in anderen Ausschüssen üblich ist, hier heute beistellen. Das ist von den Grünen verhindert worden. Aus unserer Sicht ist das Entscheidende halt denn doch irgendwo das Geld. Und wir wollten mal fragen, es war ja der damalige Bau, Innen- und auch Sportminister Horst Seehofer hat 2018 auf der DOSB-Mitgliederversammlung einen goldenen Plan für Sportstätten für dringend notwendig gehalten und einen solchen auch angekündigt. 2020 hat er noch eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Und jetzt will ich die Bundesregierung mal gerne fragen, was ist denn daraus geworden? Warum ist dieses Ansinnen nicht übernommen worden?
Frau Staatssekretärin Kaiser.
Ja, wir haben ja ein Bundesförderprogramm SJK, wurde ja schon angesprochen. Und es wurde ja, gab ja auch ein Investitionsprogramm Sportstätten bis 2022, wo wir ja auch Größenordnungen auch Sportstätten vor Ort gefördert haben. Und aktuell befinden wir uns auch in haushalterischen Verhandlungen, wie Sie wissen, um auch das SJK-Programm dafür zu werben, das fortzusetzen.
Das angesprochene Programm hat einen Umfang von 1% pro Jahr dessen, was nötig wäre. Das wollte ich nur mal so viel festhalten. Das ist ehrlich gesagt weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Herr Metti ergänzt. Aber es war eine Frage an die Bundesregierung, die ja ausdrücklich auch befragt werden kann. Okay, aber Herr Metti ist trotzdem jetzt hier angesprochen, deswegen bitte, Herr Metti.
Vielleicht nur eine kurze Ergänzung zu den Zahlen. Der Investitionspakt Sportstätten, den Sie angesprochen haben, der hatte über 3 Jahre insgesamt ein Volumen von 370 Millionen an Bundesförderung. Und im Bundesprogramm SJK haben wir insgesamt nur für Sportstätten 1,6 Milliarden Euro seit 2016 bis einschließlich 2023 bereitgestellt. Also das ist schon durchaus eine beträchtliche Summe hier, auch bezogen auf den festgestellten Investitionsbedarf.
Danke schön. Ich erteile das Wort Herrn Boginski.
Ganz herzlichen Dank. Also mehr geht ja immer und mehr kann man immer haben wollen. Und ich weiß aber, dass wir gerade in Deutschland in vielen Kommunen am Limit sind, was zum Beispiel die Grundlagen betrifft, zum Beispiel Schwimmunterricht. Wird ja nicht in allen Kommunen sichergestellt. Mich würde mal interessieren, Herr Mommert, haben Sie einen Überblick bei Ihren Kommunen, wo das nicht der Fall ist, wo also die Grundlagen nicht mal geschaffen werden können? Und wo sehen Sie da Lösungsmöglichkeiten?
Herr Mommert.
Vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Kommunen über die Schulgesetze der Länder verpflichtet sind, die Wasserfläche für den Schwimmunterricht zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das ist auch in der Regel der Fall. Wir haben natürlich die Probleme, die wir eben schon für die Sportstätten allgemein gehört haben, auch im Bereich der Bäder. Das heißt, selbstverständlich haben wir hier einen Bestand, der in die Jahre gekommen ist, der modernisierung- und sanierungsbedürftig ist. Wird jetzt ein Bad geschlossen und es gibt weniger Bäder als vor 20 Jahren, das ist, glaube ich, unstrittig, dann haben wir Probleme. Und hier gibt es derzeit noch keine guten Lösungen. Wir haben auch also diese temporäre Schließung von Bäder stellt einfach eine enorme Herausforderung dar, weil dann natürlich Schülerinnen und Schüler lange Wege auf sich nehmen müssen, um die Wasserfläche noch zu erreichen. Bäder sind sehr teuer und deswegen möchte ich die 30 Sekunden auch noch nutzen, um auf das Jahressteuergesetz 2024 hinzuweisen, dass derzeit die Umsatzsteuerpflicht bei Investitionen für Sportstätten, die überlassen werden an Sportlerinnen und Sportler, zu ziehen versucht. Hier würde der Vorsteuerabzug für die Kommunen bedroht sein in Sportstätten, was diese Investition 20% teurer macht. Ich möchte mit dem Appell schließen, sich dieses Gesetz noch einmal anzuschauen. Danke.
Herzlichen Dank, Herr Mommert. Damit wären wir am Ende dieser öffentlichen Anhörung. Ich möchte den Expertinnen und Experten von Herzen danken, dass sie heute ihre Expertise hier zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, wir alle als Abgeordnete werden an jedem Tag, wo wir in unseren Wahlkreisen unterwegs sind, mit dem Thema konfrontiert. Sportstätten, kommunale Einrichtungen ist ein Riesenthema. Und insofern, glaube ich, war das für uns alle noch mal sehr erhellend. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir warten jetzt kurz, bis Sie den Raum verlassen haben. Und dann werden wir in unsere nicht öffentliche Sitzung starten.